Man merkt jetzt eben, wenn ich mittags Millionen von Photovoltaikanlagen habe, die alle gleichzeitig einspeisen, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn und es macht auch technisch keinen Sinn, weil es eben die Netze überlastet. Das Gelingen der Energiewende hängt nicht zwangsläufig daran, ob wir das schaffen, noch mehr PV-Anlagen zu bauen. Das ist eine Komponente. Sondern was viel wichtiger sein wird, ist es, schaffen wir es, diesen Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Also ich würde sagen, dass gerade sozusagen diese Kombination aus dynamischer Stromtarif, variable Netzentgelte, also dieser zunehmenden Dynamisierung auch des Systems und eben dieser intelligenten Steuerung hier in den Wintermonaten den Unterschied machen.
Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Heute ist unser Thema das virtuelle Kraftwerk. Und zwar nicht einfach ein virtuelles Kraftwerk, sondern virtuelle Kraftwerke für alle. Um sich das mal vorzustellen, in der alten Energiewelt, da hatten wir ein Kohlekraftwerk, das hat ein Gaskraftwerk oder Kernkraftwerk, das hat alles zusammen gemacht. Man konnte damit regeln, es hat Strom erzeugt und die Verbraucher konnten einfach nur verbrauchen. Heutzutage ist alles verteilt, man hat Photovoltaikanlagen, man hat Speicher, man hat flexible Verbraucher, also zum Beispiel Elektroautos oder Wärmepumpen. Das muss alles gar nicht am gleichen Standort stehen, es kann auch getrennt sein und alles zusammen wirkt dann wie ein Kraftwerk und das nennt man dann virtuelles Kraftwerk. 1,5 Grad hat Anfang November verkündet, dass es so ein virtuelles Kraftwerk jetzt eben für alle gibt. Vielleicht gab es sowas in der einen oder anderen Form auch schon mal früher, aber es ist ja immer die Frage, was wirklich dazugehört. Und ich würde mal sagen, diesmal gehört ziemlich viel dazu und wir werden jetzt gleich erfahren, was es damit genau auf sich hat. Ich begrüße Yannick Schall, er ist Chief Product Officer und Mitgründer von 1,5 Grad. Hallo, Herr Schall.
Hallo, Herr Fuß.
Ja, wir unterhalten uns, wie gesagt, gleich darüber, was eigentlich so ein virtuelles Kraftwerk ist und aber auch noch ein anderes Thema, nämlich über die Tarifstruktur. Denn es ist immer gar nicht so einfach, wie man eigentlich das, was man da daran dann verdienen kann, wie man das verteilt und wie das sozusagen dann dem Kunden zugutekommt. Das wird auch unser Thema sein. Herr Schall, 1,5 Grad bietet Kunden jetzt an, an einem virtuellen Kraftwerk teilzunehmen. Was geschieht da genau bei dem virtuellen Kraftwerk bei Ihnen?
Also der Begriff virtuelles Kraftwerk, den gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ich glaube, man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von virtuellen Kraftwerken. Und ich habe selber, ich würde mal sagen, an der ersten Generation, sage ich jetzt einfach mal, der virtuellen Kraftwerke mitarbeiten dürfen. Da ging es oft darum, Batterien zu vernetzen und zu einem großen Pool zu vereinen. Und wenn dann irgendein Marktsignal vorliegt, zum Beispiel für die Stabilisierung der Netze, dann sorge ich dafür, dass die 10, 15, 20.000 Batterien in meinem Pool gleichzeitig B- oder entladen. Die nehmen also nicht Rücksicht auf die individuellen Gegebenheiten beim Betreiber, also beim Kunden, sondern da machen einfach alle immer das Gleiche. Davon gibt es mittlerweile auf der Welt relativ viele, auch in zum Beispiel Australien oder den Vereinigten Staaten. Was jetzt aber, und wo wir mit 1,5 Grad relativ früh angefangen haben, daran zu arbeiten, was jetzt aber neu ist, ist, dass wir tatsächlich verschiedene Anwendungsfälle kombinieren können und vor allem jeden Kunden einzeln und individuell abgestimmt auf den individuellen Stromverbrauch, auf die Situation, sollte eine Photovoltaikanlage vorhanden sein, bei der Solarproduktion. Also abgestimmt ein individuelles Optimierungsmuster errechnet wird. Und wenn wir also unser virtuelles Kraftwerk aus ganz vielen Solaranlagen, Stromspeichern, Wärmepumpen und auch Elektroautos nehmen, dann können wir für unsere Kunden signifikant wir nennen das effektiven Stromkosten senken.
Gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Also ich meine, der Kunde, der alle Komponenten hat, von denen man heute redet, ist wahrscheinlich einer, der eine Wärmepumpe hat, der ein Elektroauto hat, der einen Speicher hat und der eine Photovoltaikanlage hat. Gucken wir uns da erstmal den Strombezug an, also Stromverbrauch an. Bezug kann ja auch Eigenverbrauch sein. Also gucken wir uns mal den Stromverbrauch an. Also wie wird geplant, wann er Strom verbraucht? Das machen Sie ja am Schluss mit dem Heartbeat.
Absolut. Wir nehmen auf verschiedenen Ebenen Daten und erstellen Prognosen. Und das Entscheidende ist natürlich immer, dass der Verbrauch des Kunden zum Beispiel für seine Wärmepumpe, für sein Elektroauto, aber auch für ganz normale Anwendungen wie Kochen, Backen, Licht. Diesen Stromverbrauch können wir über die Daten, die uns zur Verfügung stehen, von unseren Kunden relativ gut prognostizieren. Das heißt, wir wissen, wann die Strom verbrauchen und wie viel Strom die verbrauchen. Was jetzt spannender wird, ist, Sie haben es angesprochen, sozusagen die Frage, wie manipuliere ich diesen Stromverbrauch? Also verschiebe ihn in Zeitfenster, wo ich besonders viel günstigen Strom zur Verfügung habe. Und besonders günstigen Strom habe ich in unserem Beispiel eigentlich immer dann zur Verfügung, wenn entweder die eigene Solaranlage auf dem Dach gerade Strom produziert. Auch das kann ich übrigens gut prognostizieren über Wetterdaten, Wettervorhersagen. Und das andere ist dann eben, dass wir auch die Strombörse, den sogenannten Day-Ahead-Markt und in einem zweiten Schritt auch den Intraday-Markt mit einbeziehen, um eben zu ermitteln, wann der günstigste Zeitpunkt für den Strombezug ist.
Bleiben wir erstmal beim Day-Ahead-Markt, das erklären wir das mal kurz. Das sind ja die Daten, wie sagt man das am einfachsten, die Daten am Vortag, die man hat über die Stromerzeugung.
Genau, also der Strommarkt ist ja aufgeteilt in verschiedene Teilmärkte, in denen in unterschiedlichen Zeitfenstern gehandelt wird. Das heißt, man kann Strom auch 2 Jahre im Voraus einkaufen. Aber das, was im Allgemeinen hin als Spotmarkt bezeichnet wird oder umgangssprachlich von vielen Anbietern auch einfach als Strombörse tituliert wird, das bezieht sich meistens auf den sogenannten Day-Ahead-Markt. Das heißt, das ist der Teil des Marktes, wo die Strommengen von morgen gehandelt werden. Wenn ich jetzt ein Energieversorger bin, dann muss ich jeden Tag eine Prognose abgeben für alle meine Kunden für den Folgetag, wie viel Strom die in jeder Stunde des Tages verbrauchen werden. Und daraus ergibt sich dann sozusagen ein Nachfrageprofil. Das wird zusammengebracht mit einem Erzeugungsprofil, also wie viel Strom wird zu jeder Stunde des Tages als Erzeugungsleistung angeboten. Und daraus bildet sich dann eine Preiskurve. Und die ist sehr volatil im Tagesverlauf. Das heißt, die ist üblicherweise morgens und abends, wenn viel Strom verbraucht wird, besonders hoch und hat dann so Täler in den Mittagsstunden. Das ist im Sommer vor allem getrieben durch die Photovoltaikeinspeisung und im Winter dann eher in den Nachtstunden, wenn wir viel Windstrom im Netz haben. Und diese Täler können wir natürlich wunderbar ausnutzen, um den Stromverbrauch und damit die Stromkosten unserer Kunden zu optimieren. Heißt also, wenn ein Kunde um 19 Uhr mit dem Elektroauto nach Hause kommt und es zum Laden ansteckt, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass wir Millionen von Autos in Deutschland um 19 Uhr anfangen zu laden, sondern wir warten einfach ein bisschen und verlegen den Ladevorgang dann eben in die Nachtstunden, wenn es deutlich günstiger ist.
Und da nicht alle Elektroautobesitzer bei Ihnen sind, gibt es dann ja sowas wie den Intraday-Markt, würde ich mal sagen. Nämlich, dass Sie unter Tage auch noch gucken können, wann, also da kann sich das nochmal ändern, was sozusagen am Vortag prognostiziert wurde. Und das heißt, dann können Sie darauf reagieren unter Tage und eben auch nochmal weiterhandeln und dadurch weiter günstiger werden, richtig?
Genau so ist es. Jetzt ist so, dass dieser ganze Strommarkt eben sehr stark auf Prognosen basiert. Also man muss ja sozusagen immer zu jedem Zeitpunkt sicherstellen, dass genauso viel Strom erzeugt wie verbraucht wird, weil eben im Netz kaum Elastizität vorhanden ist. Ich kann da also wenig zwischenpuffern, sondern ich brauche immer eine perfekte Balance. Und manchmal stimmt halt so eine Prognose nicht, auch von größeren Kraftwerksbetreibern oder da taucht ein Gewitter auf, wo man es dann doch nicht hat kommen sehen. Und dann entstehen kurzfristige Bedarfe, die ausgeglichen werden müssen. Und dafür ist unter anderem der Intraday-Markt da. Das heißt, hier wird in Viertelstunden Abschnitten gehandelt und man kann sogar bis 5 Minuten vor Lieferung sozusagen an diesem Handel noch teilnehmen. Das heißt, wir können die Flexibilität von unseren Kunden dafür nutzen, um also an diesem kurzfristigen Markt zu handeln, zu agieren. Und das Spannende ist, dass wir hier eben nicht nur wie bei diesen erste Generation virtuellen Kraftwerken mit dem Batteriespeicher agieren können, sondern wir können eben auch die Flexibilität von anderen Geräten wie der Wärmepumpe oder dem Elektroauto hier gleich mit reinbieten.
Kann man da mal eine Größenordnung geben, um wie viel Cent es sich da handelt, wenn man jetzt sich da günstig im Vergleich zu ungünstig verhält?
Genau, also das sind da sprechen wir über sogenannte Spreads. Das heißt, es ist die Frage, wie groß ist der Abstand im Tagesverlauf zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt. Und wenn wir jetzt nur die Großhandelspreise betrachten, dann kann das durchaus sein, dass mal ohne Netzentgelte der Strompreis zum Beispiel auch ins Negative geht, zum Beispiel irgendwie runter auf minus 1, 2, 3, 4, 5 Cent. Es gibt aber eben auch Spitzen, wo das Ganze sich dann umkehrt und man dann also auch mal irgendwie 50 Cent oder sowas erlebt. Und natürlich haben wir hier auf der einen Seite eine Riesenchance, günstigen Strom einzukaufen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Risiko, dass wir natürlich keinen teuren Strom einkaufen möchten und diese Hochpreiszonen irgendwie umschiffen wollen. Und das ist, glaube ich, vielleicht einmal der vorweggenommen, das Spannende einer automatisierten, intelligenten Steuerung, dass ich eben für meine Kunden hier das Risiko rausnehmen kann. Das Thema dynamische Stromtarife, das ist ja am Ende das, was es für mich als Kunden bedeutet. Ich brauche einen dynamischen Stromtarif, der also diese Großhandelspreise an mich weitergibt. Der macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn ich eben in der Lage bin, auch den Stromverbrauch automatisch zu verschieben und ich mir nicht einen Wecker nachts um 3 stellen muss, um das Elektroauto anzustecken, sondern dass irgendjemand automatisiert für mich macht und gleichzeitig auch dafür sorgt, dass wenn irgendwie mal um 20 Uhr so eine Preisspitze auftritt und der Strom kostet plötzlich 50 Cent und ich mache den Backofen an, dass nicht plötzlich wahnsinnig teuer wird.
Okay, da hilft dann der Batteriespeicher an der Stelle, würde ich mal vermuten, weil in der Regel wollen die Leute ja nicht 2 Stunden warten mit dem Kochen.
Absolut. Und das ist sozusagen das, was aus meiner Sicht den Batteriespeicher auch so eine Art Superwaffe macht, weil der ist ein Instrument, um günstigen Strom, egal wo der herkommt, zur späteren Verwendung zwischenzuspeichern. Und der Speicher hat eigentlich im herkömmlichen Sinne bisher immer nur die Hälfte, wenn überhaupt, seines Potenzials ausgenutzt, weil der wurde vor allem dazu verwendet, überschüssigen Solarstrom zu speichern. Und das tut er natürlich weiterhin. Das heißt, eine Kilowattstunde Strom, die ich auf meinem eigenen Dach erzeuge, die kostet viel weniger als eine, die ich aus dem Netz kaufe. Und es gilt auch immer noch in der Welt des dynamischen Stromtarifs, ich würde sagen, in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten. Ich kann jetzt aber noch einen zweiten Anwendungsfall hinzuschalten und das ist eben der günstige Netzstrom, den ich hier zwischenspeichern kann. Das ist vor allem im Winter attraktiv, wo der Speicher in der Vergangenheit oft einfach ungenutzt rumgestanden ist. Jetzt kann ich also den mit Netzstrom laden zu einem günstigen Zeitpunkt und wenn dann doch um 21 Uhr eben so eine Preisspitze aufsteht und ich möchte mir einen Schnitzel braten, dann kann ich das sozusagen mit ruhigem Gewissen tun, dank des günstigen abgespeicherten Stroms in meiner Batterie.
Jetzt haben Sie schon ein Stichwort gegeben, nämlich Sommer und Winter. Und jetzt gucke ich mal in unsere Kommentarspalten. Wir haben ja schon öfter über dynamische Preise und auch schon über 1,5 in dem Zusammenhang berichtet. Dann kommt in den Kommentarspalten ganz oft, naja, das hört sich so toll an, aber wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann brauche ich ja von März bis Oktober eigentlich überhaupt gar keinen Netzstrom. Das ist da, wo mittags immer wegen den Photovoltaikanlagen die negativen Preise und der günstige Strom im Netz ist. Im Winter, wenn ich dann auch mit Photovoltaikanlage noch Strom brauche aus dem Netz, da ist das ja gar nicht mehr der Fall oder im ganz geringen Maße und deswegen würde sich das gar nicht lohnen. Wie kann man dem am besten entgegnen? Weil eigentlich muss man es ja einfach ausrechnen.
Genau, ich würde sagen, das ist ein hartnäckiges Märchen, was sich da hält, dass sozusagen dynamische Stromtarife im Winter keinen Sinn machen würden. Ich habe auch schon gelesen, dass das neue Konzept der dynamischen Netzentgelte, die nächstes Jahr kommen, dass die ja nur im Sommer Sinn machen würden, sozusagen getrieben auch durch die Einspeisespitzen auf der Photovoltaikseite. Und da kann ich ganz klar sagen, dem ist nicht so. Gerade im Winter, wo ich ja viel Netzbezug habe und die Photovoltaikanlage eben nicht so stark zur Verfügung steht, da kann ich einerseits sozusagen von diesen vor allem in diesem Fall durch Wind erzeugten Tiefpreiszonen profitieren. Die treten meistens nachts auf. Anders als im Sommer hat man das immer sozusagen zu den Mittagszeiten. Im Winter haben wir es eher nachts. Haben wir durchaus noch dramatische Spreads. Die sind vielleicht nicht, gehen nicht so stark ins Negative wie in den Sommermonaten. Aber die bieten mir insbesondere dann einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel ein Elektroauto habe, wenn ich eine Wärmepumpe habe, die ja auch gerade im Winter Strom verbraucht. Und erlauben Sie mir noch eine Ergänzung zu den dynamischen Netzentgelten. Hier ist es auch gerade so, dass viele Netzbetreiber sich dafür entschieden haben, in den Winterquartalen, also die sind quartalsweise jetzt zum Beispiel auch fürs Folgejahr veröffentlicht worden, für 2025, dass also im ersten und im vierten Quartal des Jahres man nachts eine Absenkung der Netzentgelte um bis zu 10 Cent vornimmt. Und wenn ich dann nachts mein Elektroauto eben in diesen günstigen Zeiten lade, das ist relativ einfach erklärt. Da spare ich mir dann halt 10 Cent pro Kilowattstunde. Und hochgerechnet auf so einen Ladevorgang, wenn ich jetzt ein 60 Kilowattstunden Elektroauto habe, dann sind das 6 Euro pro Ladevorgang. Dann machen Sie das ein paar Mal im Jahr und da kommen dann schnell zwischen 1 und 200 Euro Ersparnis nur für das Elektroauto dazu. Also ich würde sagen, dass gerade sozusagen diese Kombination aus dynamischer Stromtarif, variable Netzentgelte, also dieser zunehmenden Dynamisierung auch des Systems, die ja auch politisch gewollt ist, und eben dieser intelligenten Steuerung hier in den Wintermonaten den Unterschied machen.
Ich mache da mal kurz ein bisschen Eigenwerbung, weil wir haben das in unserer Juni-Ausgabe, also jetzt dieses Jahr 2024, auch vorgerechnet. Am Schluss muss man sich einfach ausrechnen, wie es geht, wenn man vor allem zwischen November und Februar dynamische Stromtarife nutzt und da kommt immer noch ein paar hundert Euro raus, die man da durch die Flexibilisierung sparen kann. Und das war noch ohne die dynamischen Netztarife, weil die sind ja erst vor kurzem veröffentlicht worden. Vielleicht das nochmal kurz, was da passiert ist. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen.
Ja, sehr gerne. Ich finde, das ist übrigens als jemand, der jetzt seit ungefähr 10 Jahren in Deutschland in der Energiewirtschaft unterwegs ist, ein großer Moment, weil ich glaube, dass es ein Zeichen dafür ist, wie wir zukünftig mit den Herausforderungen in einer zunehmend erneuerbaren Welt umgehen werden. Das heißt, sozusagen, wir merken ja jetzt, das ist nicht nur in Deutschland so übrigens, das ist auch zum Beispiel in den Niederlanden ein Riesenthema. Da wird auch über dynamische Netzentgelte jetzt diskutiert. In den anderen Ländern ist es sehr ähnlich. Das heißt, wir erleben also, dass zu bestimmten Zeiten wahnsinnig viel Strom zur Verfügung steht und zu anderen nicht. Ne? Und dass in den Zeiten, wo viel Strom zur Verfügung steht, dann auch die Netze sehr schnell an ihre Grenzen geraten. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden schon richtig kritisch. Da kriegen sie teilweise gerade größere Photovoltaikanlagen kaum noch ans Netz, weil das Netz einfach voll ist. So, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, ich sage, ich muss flächendeckend dickere Leitungen bauen, also in Infrastruktur investieren. Oder ich sorge eben dafür, dass sich die Nutzung des Netzes ein bisschen glättet. Und die dynamischen Netzentgelte sind ein Anreizmechanismus, wie ich die Nutzer des Netzes sozusagen dazu bewegen kann, es dann zu verwenden, wenn es eben nicht so voll ist. Und ich glaube, das zeigt auf, wie man mit dieser Volatilität zukünftig auch umgehen kann, neben den marktlichen Mechanismen, zum Beispiel am Day-Ahead-Markt und mit dann Produkten wie dynamischen Stromtarifen, habe ich das Gleiche bei den Netzentgelten nochmal. In Deutschland ist es jetzt so, dass jeder Netzbetreiber für seine Region dynamische Netzentgelte veröffentlicht hat. Wie gesagt, eingeteilt in die verschiedenen Quartale des Jahres. Was wir da sehen, sind Spreads von bis zu 14 Cent pro Kilowattstunde, die ich also auf die Netzentgelte zwischen dem hohen, höchsten Punkt und dem niedrigsten Punkt sparen kann. Gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass es so im Mittel in Deutschland über die 850 Netzbetreiber so ungefähr 10 Cent sind. Das ist also ganz ordentlich. Da habe ich ordentlich Spielmasse. Und wenn ich eben große Verbraucher wie Wärmepumpe, Elektroauto, aber auch einen Batteriespeicher ansteuern kann, kann ich hier ordentlich Stromkosten sparen. Wir haben jetzt immer in der ersten Simulation für ein paar beispielhafte Netzgebiete ausgerechnet, dass wir hier ungefähr auf eine Ersparnis von 200 Euro im Jahr kommen. Hier muss aber dazu gesagt sein, es ist einfach so, je mehr steuerbaren Stromverbrauch ich habe, desto besser. Ne? Also habe ich ein Elektroauto, kann ich hier mehr von profitieren, als wenn ich keins habe. Das ist einfach so.
Sie haben es jetzt schon mehrmals auch eigentlich auch schon angesprochen. Man hat das Problem mit den vollen Netzen ja nicht nur beim Verbrauch, sondern auch bei der Einspeisung. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass im Augenblick da ja noch es überhaupt keine Incentives oder Anreize gibt, sich bei der Einspeisung bezüglich der Netze sinnvoll zu verhalten. Aber immerhin gibt es ja die Anreize, sich bezüglich des Strommarktes sinnvoll zu verhalten, was das vielleicht da vielleicht auch schon hilft. Und das machen Sie nämlich auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass Sie nämlich nicht immer, dass Sie bei der Einspeisung gucken, wann sind eigentlich die Preise hoch an der Strombörse. Das ist ja auch was Neues, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein absolut und das ist auch was fundamental Wichtiges aus unserer Sicht. Man wird jetzt sehen, was politisch passiert und was für eine neue Bundesregierung sich formt. Aber ich glaube, eine Sache ist jetzt schon klar. An das EEG wird es rangehen müssen. Warum? Weil die Kosten auf dem EEG-Konto einfach zu schwer wiegen. Ne? Das ist relativ schnell erklärt, wenn eben im Sommer in den Mittagsstunden teilweise der Börsenstrompreis ins Negative fällt. Ich aber einem EEG-Kunden sozusagen eine Einspeisevergütung von 8 Cent pro Kilowattstunde zahlen muss, dann kann es sein, dass ich da am Ende, dass da aus dem EEG-Konto 9 Cent pro Kilowattstunde oder mehr draufgezahlt werden müssen. Das ist nicht skalierbar. Ne? Und ich glaube, dass auch in dem, und das ist auch ganz, ganz interessant und ich würde sagen, auch europaweit und auch weltweit zu beobachten, dass sozusagen die erste Phase in der Solarbranche, da ging es einfach darum, möglichst viel Kapazität zu schaffen. Ne? Das heißt, man wollte incentivieren, dass der Ausbau von Produktionsleistung. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg und gut vorangeschritten. Und jetzt kommt eben dieses Verteilungsthema hinterher. Das heißt, das Ding ist eben, wenn ich jetzt, man merkt jetzt eben, wenn ich mittags sozusagen Millionen von Photovoltaikanlagen habe, die alle gleichzeitig einspeisen, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn und es macht auch technisch keinen Sinn, weil es eben, Sie haben es gerade nochmal erwähnt, die eben die Netze überlastet. So, und was kann man da machen? Naja, es ist relativ einfach. Ich kann versuchen, die Einspeisung eben auch zu verschieben und nicht nur die Verbrauchsseite zu manipulieren, sondern die Einspeisung zu beeinflussen und eben zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ich halt bevorzugt am Vormittag und am späteren Nachmittag meine Einspeisung vornehme und eben nicht zwischen 12 und 1 zum Beispiel. Und das ist was, das machen wir zum Beispiel in Ländern wie den Niederlanden oder auch Schweden schon länger. Und das ist ich glaube, in Deutschland sozusagen mittelfristig auch der einzige Weg sein wird, wie man sinnvoll sozusagen auch als erneuerbaren Strom vergüten kann, dass man eben diesen Incentive setzt, hey, mach das doch dann, wenn das systemdienlich ist in Bezug auf das Netz, aber eben auch einen guten Preis erzielt.
In Deutschland ist es ja so, dass wenn Sie das jetzt alles zusammen machen wollen, die Regularien so sind, dass es dann keine Einspeisevergütung mehr gibt, sondern dass Sie wirklich dann die Einnahmen haben, die Sie am Strommarkt mit der Einspeisung erwirtschaften können. Wie verhält sich das zur Einspeisevergütung, die man sonst kriegt, wenn man einfach so den Strom loswerden würde?
Genau, es gibt eine ganz entscheidende Einschränkung in dem Moment, wo ich aus der Batterie ins Netz einspeisen möchte. Da kriege ich keine Einspeisevergütung und auch keine Marktprämie im Direktvermarktungsmodell mehr. Das heißt, sozusagen, das ist diese Barriere, die, wenn die einmal überschritten wird, dann muss ich auf diese Förderung verzichten. Wir sehen jetzt in der ENWG-Novelle einiges an Bewegung. Jetzt muss man mal gucken, was davon politisch sozusagen noch über die Ziellinie gebracht werden kann, was aber dahingehend sozusagen auch Instrumente schafft, die hier die Prozesse noch vereinfachen und sagen, die Rückspeisung aus der Batterie ins Netz noch weiter vereinfacht, weil dann kann ich tatsächlich auch sagen, ich speise eben Strom aus der Batterie ins Netz zurück, wenn der gerade besonders teuer ist, auch wenn die Sonne gerade gar nicht scheint. Und das ist aus meiner Sicht das, was wir auch in einem breiten Rollout, jetzt auch abgesehen von dem, was wir mit 1,5 Grad machen, was der Markt braucht, um da auch eine Wirtschaftlichkeit herzustellen und auch neue attraktive Geschäftsmodelle für Unternehmen und auch am Ende den Kunden zu schaffen. Und ich glaube, erlauben Sie mir noch den Satz, Herr Fuß, weil das auch was ist, was uns häufiger gefragt wird. Ich glaube, dass wir, und das zeigen unsere Simulationen auch, dass wir weitgehend ohne diese Förderung auskommen können. Das heißt, dass die Erlöse aus Intraday-Handel, aus der Optimierung am Day-Ahead-Markt und der optimierten Einspeisung des Solarstroms bei weitem die Einkünfte aus der staatlich garantierten Einspeisevergütung übersteigen.
Aber wie ist das? Warten Sie jetzt noch, bis das in Deutschland mit sozusagen dann, dass man nennt es dann, wenn man so handelt, ja nicht Einspeisevergütung, sondern Marktprämie, dass Sie warten, bis es für Ihren Fall auch die Marktprämie gibt? Oder machen Sie das jetzt schon, weil Sie im Prinzip schon jetzt mehr erwirtschaften als mit der Einspeisevergütung?
Genau, wir machen das beides. Bei der Direktvermarktung gibt es definitiv aus unserer Sicht noch ein paar regulatorische Hürden einfach in der Umsetzbarkeit. Das ist sehr, sehr mühsam, sich hier mit 850 verschiedenen Netzbetreibern in den einzelnen Prozessen rumzuschlagen. Ich glaube, das ist auch ein hinreichend bekanntes Thema für die meisten Ihrer Zuhörer. Das heißt, wir sind da ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich können wir das. Das ist auch technisch für unsere Optimierung tausendfach erprobt. Wie gesagt, in anderen Ländern machen wir das bereits seit längerer Zeit sehr erfolgreich und auch mit guten Resultaten.
Kommen wir mal zur Abrechnung mit den Kunden. Soweit ich das verstehe, ist es ja so, Sie geben ja wirklich im Prinzip, das zeigen Sie auch auf Ihrer App immer an, sozusagen wirklich weiter, was gerade erwirtschaftet wird und was man gerade braucht aus dem Netz. Da kommen natürlich zu den Strombörsenpreisen noch die Netzgebühren und die Umlagen und Abgaben dazu. Gleichzeitig reden Sie aber auch über, das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, über effektive Strompreise. Das sind aber sozusagen, das dient sozusagen nur zur Veranschaulichung, was ich am Schluss davon habe, richtig?
Ich bin, wie gesagt, jetzt seit ungefähr 10 Jahren in der Branche unterwegs und eine der Dinge, die man merkt, wenn man auch immer wieder mit Kunden spricht und versucht zu erklären, was man da macht, ist, es ist wahnsinnig komplex und der Kunde muss super viel Wissen aufbauen, um überhaupt einordnen zu können, was da passiert. Ne? Also das fängt an irgendwie mit diesen Themen Einspeisevergütung, Direktvermarktung. Jetzt gibt es den Paragraph 14a mit einer Pauschale im Modul 1, dann gibt es das Modul 3 mit den variablen Netzentgelten. Ich habe jetzt das Thema dynamische Stromtarife neu mit dazu. Jetzt kommen Modelle eben wie der Intraday-Handel und all diese Themen, die unter dem Stichwort virtuelles Kraftwerk eben zusammengefasst werden. Und eine der Dinge, die wir immer wieder gesehen haben, ist, dass es dem Kunden schwerfällt, dann zu verstehen, was bringt mir das eigentlich unterm Strich alles? Und vor allem, wie verhält sich das im Vergleich zu meinem Status quo? Und was wir versucht haben, ist sozusagen eine Kennzahl zu schaffen, die es dem Kunden erlaubt, sozusagen mit einem klassischen Stromtarif zu vergleichen. Ne? Also sozusagen die Frage, die sich der Kunde stellt, ist, was kostet mich eigentlich eine Kilowattstunde Strom, die ich verbrauche, wofür auch immer und wann auch immer, was kostet die mich eigentlich unterm Strich? Ne? Und da haben wir dieses Instrument geschaffen des effektiven Strompreises oder wie er bei uns in der App heißt, der Heartbeat-Preis. Das heißt, wir nehmen einfach alle Kosten und alle Erlöse, die mir meine Anlage erwirtschaftet und teile sie durch den Gesamtverbrauch der Kilowattstunden. Das heißt, um das einmal durchzugehen, da ist natürlich mit drin, einmal sind die Gestehungskosten von der Photovoltaikanlage. Das heißt, wir ermitteln für jeden Kunden individuell, was kostet den mit der Anlage, die er bei uns gekauft hat, eine Kilowattstunde Strom, die von seinem Dach kommt. Wir gucken uns natürlich die Einspeisung an, also der Strom, der ins Netz verkauft wurde, was für einen Erlös wurde da erzielt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Kosten durch den Netzbezug, in unserem Fall eben meistens über einen dynamischen Stromtarif. Und wenn ich das miteinander verrechne, dann kommt da unterm Strich ein Wert raus. Der lag jetzt zum Beispiel in den vergangenen 3 Monaten bei etwa 7 Cent pro Kilowattstunde für unsere Kunden in Deutschland. Und ich glaube, das veranschaulicht dann so ein bisschen, greifbarer, ne? Was bringt mir das eigentlich alles? Was bedeutet das und was kommt da unten für ein Ergebnis raus? Und das Coole ist, dass wir das unseren Kunden in der App eben auch jeden Tag zugänglich machen. Das heißt, man kann auch immer wirklich tagesaktuell gucken, was passiert da eigentlich gerade, wo stehe ich gerade, was habe ich für einen effektiven Strompreis.
Und Sie garantieren da sozusagen übers Jahr dann im Durchschnitt einen Preis von 10 Cent, wenn ich es richtig verstehe.
Genau so ist es. Wir haben diese Preisgarantie jetzt auch nochmal ausgeweitet und angepasst. Wo kommen wir her mit der Preisgarantie? Wir haben ja vor ungefähr einem Jahr, etwas über einem Jahr, haben wir unseren dynamischen Stromtarif gelauncht. Und jetzt war das damals noch ein relativ neues Thema und viele haben sich gedacht, okay, funktioniert das eigentlich wirklich und wer garantiert mir eigentlich, dass das dann auch klappt? Und darauf haben wir uns eben auch überlegt, na gut, dann garantieren wir das eben, weil wir wissen, wie gesagt, auch aus der Erfahrung aus anderen Ländern, das funktioniert. War für uns relativ einfach, auch das sozusagen die Risiken zu berechnen. Und wir haben gesagt, wir geben eine Preisgarantie. Das waren 15 Cent sozusagen auf den Netzbezug. Wir haben jetzt gemerkt im vergangenen Jahr, dass sozusagen für den Kunden, aber eigentlich viel wichtiger als was kostet mich der Netzbezug. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Modelle am Markt und der eine sagt, das ist irgendwie hier noch günstiger und der andere sagt, kriegst irgendeine Prämie oder sowas. Wir haben gemerkt, es geht am Ende um die effektiven Stromkosten. Was bleibt unterm Strich übrig und was bringt mir das Ganze? Das heißt, wir haben uns entschieden, auch anhand der Daten, die wir jetzt ausgewertet haben, haben wir relativ klar gesehen, das funktioniert sehr gut, das Konzept. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, jetzt sogar im Oktober hatten unsere Kunden in Deutschland immer noch einen effektiven Strompreis, der zwischen 7 und 8 Cent pro Kilowattstunde, obwohl ja die Photovoltaik-Einspeisung jetzt deutlich zurückgeht. Ne? Also man könnte ja jetzt argumentieren, naja, im Winter wird wahrscheinlich der effektive Strompreis ein bisschen teurer sein, weil die Photovoltaikanlage nicht so viel liefert. Das ist so. Das heißt, im Winter...
Weil Sie im Prinzip Eigenverbrauch und Einspeiseerlöse mitverrechnen sozusagen.
Genau so ist es. Das heißt, wenn natürlich weniger Sonne da ist, dann habe ich weniger Eigenverbrauch oder weniger Solarstrom zur Verfügung. Ich speise auch weniger Solarstrom ein, ich brauche mehr aus dem Netz und das wird dann teurer. Wir sehen aber, dass sozusagen im Jahresmittel, ne, also dass wenn wir dann Strich drunter packen, einmal im Jahresverlauf, dass ein Großteil unserer Kunden deutlich unter 10 Cent bleibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, sozusagen auch diese Garantie auszuweiten, haben gesagt, wir machen das sozusagen einmal auf alles. Wir machen 10.000 Kilowattstunden auf den effektiven Strompreis und eben sozusagen diese 10 Cent. Und da ist es mir noch wichtig, einmal dazu zu sagen, dass wir natürlich nicht garantieren, dass der Wert jetzt genau bei 10 Cent liegt, sondern dass es sozusagen, dass er nicht mehr als 10 Cent betragen wird. Ne? Das heißt, wir gucken dann nach einem Jahr bei jedem Kunden, na, wo lag denn der effektive Strompreis? Und wenn er bei 7 Cent lag, dann passiert erstmal gar nichts. Ne? Aber der Kunde hat die Absicherung, hey, wenn er am Ende des Jahres 11 Cent stehen würden, dann würde ich eben entsprechend 1 Cent für jede verbrauchte Kilowattstunde zurückbekommen.
Und wie lang geht die Garantie, bei wie viele Jahre?
Die gilt für ein Jahr.
An einer Stelle habe ich nochmal eine Frage. Und zwar in den Rechnungen, die man jetzt öffentlich sieht, also bei uns oder über die wir auch schon gesprochen haben, da wird der Solarstrom dann immer mit 6 Cent, glaube ich, pro Kilowattstunde berücksichtigt. Sie haben aber gerade gesagt, Sie gucken sich das bei jedem Kunden einzeln an. Das heißt, in der App bei dem jeweiligen Kunden kommt dann ein individueller Wert, abhängig vom Verkaufspreis oder von den Installationskosten der Photovoltaikanlage, oder stehen da dann die 6 Cent?
Genau, das heißt, es wird individuell berechnet. Es sind tatsächlich bei vielen Kunden sogar 5 Cent. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie aufwendig die Anlage ist. Und natürlich auch, welche Ertragserwartung wir haben. Und die sozusagen der erwartete Ertrag einer PV-Anlage, das wirft auch den meisten Hörern bekannt sein, der bemisst sich natürlich auch nach dem Standort und dem der Dachausrichtung, dem Neigungswinkel etc. Und diese Faktoren beziehen wir ein, um sozusagen für jeden Kunden einmal einen Gestehungspreis individuell auszurechnen. Und genau den sieht er dann auch in seiner App.
Berücksichtigen Sie auch Finanzierungskosten, wenn jemand einen Kredit aufnimmt für die Anlage? Oder ist das dann sozusagen, das muss man sich dann sozusagen selber überlegen?
Die Finanzierungskosten berücksichtigen wir nicht, weil wir auch kein Finanzierungsprodukt anbieten. Das heißt, wir sehen uns nicht als Finanzierungsdienstleister, sondern wir sehen uns wirklich als am Ende ein Energieanbieter. Und wenn wir uns das mal angucken, die meisten unserer Kunden finanzieren über ihre Hausbank tatsächlich. Die Finanzierungskosten variieren hier natürlich stark. Das heißt, das ist etwas, das wir hier nicht mit anzeigen können, weil wir es auch einfach nicht kontrollieren.
Es gibt noch einen Punkt, und zwar, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn der Haushalt auch Flexibilitäten hat. Also ein Elektroauto und Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe oder ein Teil davon zumindest. Sie setzen aber ja auch voraus, dass der Batteriespeicher vorhanden sein muss. Das heißt, den muss man sich ja sozusagen extra kaufen, und das rechnen Sie nicht ein. Warum rechnen Sie das nicht ein?
Genau, das ist eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen. Deswegen möchte ich es gerne auch nochmal erklären. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann ich sozusagen diese effektiven Stromkosten, diesen effektiven Strompreis irgendwie vergleichbar machen mit dem, was ich sonst sozusagen aus dem Netz für Strom bezahlen würde. Das heißt, wir gucken hier sozusagen, wenn man so will, auf so eine Art, das ist mal virtuellen Arbeitspreis. Das heißt, wir wollen wirklich einmal gucken, was kostet eine Kilowattstunde, die wir geliefert haben. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo Photovoltaikstrom vom Dach kommt, kommt er eben zum Beispiel zu 5 oder 6 Cent pro Kilowattstunde vom Dach, und in dem Moment, wo er aus dem Netz geliefert wird, je nachdem über den dynamischen Stromtarif abhängig von der Tageszeit und dem aktuellen Börsenstrompreis, ne, sagen wir mal irgendwie 17 Cent oder so. Das sind sozusagen, das ist der Strom, den wir liefern. Und klar, unsere Kunden profitieren sehr stark davon, wenn sie sich einen Speicher dazu kaufen, und das tun unsere Kunden auch in der Regel. Ne? Das heißt, also man stellt sich einen Speicher hin, um eben, ich habe es vorhin schon mal erklärt, diesen Strom dann zu späteren Zeitpunkten auch nutzbar zu machen.
Was aber wiederum in den effektiven Strompreis eingerechnet ist, weil dadurch habe ich ja mehr Eigenverbrauch.
Das ist korrekt. Ich habe nicht eben nur mehr Eigenverbrauch. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Das ist immer diese klassische Solarbrille, sondern ich habe eben auch sozusagen die Möglichkeit, den günstigen Strom aus dem Netz aufzunehmen, sei es aus dem Day-Ahead oder aus dem Intraday-Markt, um den dann später wieder abzugeben.
Kommen wir mal von den Tarifen noch weg, was ich ja auch schon interessant finde. Wir sind ja auch ein Technologiemagazin bei Piven Magazine. Das hört sich ja, ist ja eigentlich alles nur IT. Also man muss irgendwelche Zahlen hin und her schicken an die richtigen Leute und dann eben noch Steuerbefehle an zum Beispiel an Batteriespeicher geben oder sowas. Hört sich ja jetzt erstmal gar nicht so kompliziert an, aber es war ja kompliziert, oder? Was war so die größte Herausforderung?
Ich glaube tatsächlich, dass Sie haben recht, die IT-Ebene und die Entwicklung von intelligenten Algorithmen, von der Steuerung der Assets und auch der Anbindung an die Energiemärkte, das ist so eine Sache, und die ist tatsächlich auch ganz gut kontrollierbar. Wir haben da ein tolles Team, wir haben mittlerweile über 200 Entwickler, die an Heartbeat AI arbeiten. Ein Großteil davon aus unserem Entwicklungsstandort, auch mit eigenem Entwicklungslabor in Berlin. Die tatsächlich größte Herausforderung liegt aus meiner Sicht immer noch, insbesondere wenn wir in Deutschland unterwegs sind, auf der regulatorischen Seite. Insbesondere, wenn es um die notwendige Messinfrastruktur geht. Ne? Das heißt, ich brauche, damit ich all diese Dinge, die ich am Energiemarkt machen kann, die Spaß machen, die setzen voraus, dass ich dann Smart Meter sitzen habe. Sie kennen wahrscheinlich die Zahlen zum Smart Meter Rollout in Deutschland. Wir sind da immer noch bei unter 2% der Haushalte, die so ein Ding haben. Das heißt, ich würde tatsächlich hier wirklich die größte Hürde sehen. Wir haben uns das lang und breit angeschaut. Wir haben uns am Ende entschieden, wir müssen es selber machen. Wir können nicht auf die Netzbetreiber warten und darauf hoffen, dass das irgendwann mal irgendwie dann schon klappen wird, sondern wir arbeiten gemeinsam mit dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber an dem Smart Meter Rollout und installieren die Zähler auch tatsächlich einfach selber.
Das heißt, Sie müssen dann auch nicht ein Jahr warten oder sowas, sondern Sie können es einfach machen.
Genau. Das heißt, wir können einfach wir bringen den Zähler mit. Wir bringen die Infrastruktur sozusagen mit. alles Weitere, und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man einmal diese Infrastruktur hat, also das heißt, wir haben den Smart Meter, wir haben Heartbeat AI und können die Geräte vor Ort ansteuern, dann ist auch alles andere in Anführungszeichen nur ein Software-Update. Ne? Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel einen zusätzlichen Markt anschließen möchte, eine zusätzliche Applikation ausspiele, wir denken da auch schon in einigen Märkten in die Richtung Frequenzregelleistung zum Beispiel, dann ist es in der Regel ein Software-Update und damit sehr einfach auch über unsere Flotte zu skalieren.
Sie haben es gerade genannt, Heartbeat AI. Da gab es jetzt ja auch kürzlich eine Meldung, dass Sie das ausgegründet haben. Was bedeutet das? Was ist da alles drin? Ist das das Hardware-Teil oder ist das auch eine Dienstleistung? Hat der Kunde dann mit dem Unternehmen Heartbeat AI zu tun oder nur mit 1,5?
Genau, wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, das in das Thema Heartbeat AI auszugründen und in eine eigene Gesellschaft zu packen und hier auch nochmal ganz bewusst zu investieren. Ich denke, wir haben auch aus den Ergebnissen der vergangenen Jahre gesehen, dass wir hier konsequent weitermachen müssen. Wir werden in den nächsten 3 Jahren über 100 Millionen Euro in diese Gesellschaft investieren und auch insbesondere hier in die Weiterentwicklung von Heartbeat AI. Ne? Das heißt, was ist Heartbeat AI am Ende? Ja, da ist auch eine kleine Box beteiligt, sozusagen so ein IoT-Gateway, was mit den lokalen Devices spricht. Aber was eigentlich sozusagen das Spannende vor die Magic sozusagen passiert, sind die Algorithmen, das ist die KI, die Optimierung vornimmt, ne? Die Energiemengen forecastet für den Day-Ahead-Markt, die Verfügbarkeiten errechnet für den Intraday-Markt, die Entscheidungen trifft, die individuelle Fahrpläne für jeden Kunden errechnet, nach denen dann Lasten verschoben werden und das eben entsprechend umsetzt. So, und wir sehen, dass tatsächlich aus dem Markt ein relativ großes Interesse kommt, auch von Kunden, die nicht bei uns Hardware kaufen. Das heißt, die sagen, hey, ich habe eine Photovoltaikanlage mit Speicher zum Beispiel, die habe ich vor 2 Jahren irgendwo anders gekauft und ich habe das Gefühl, irgendwie ich partizipiere hier überhaupt nicht an dem, was jetzt mittlerweile technisch möglich ist, könnt ihr mich da nicht auch mit aufnehmen? Ne? Und dann war sozusagen in der Vergangenheit eher unsere Antwort, okay, es tut mir leid, das gibt es nur für unsere Kunden. Wir wollen jetzt aber systematisch im kommenden Jahr die Plattform öffnen für alle und tatsächlich dieses, was Sie anfang beschrieben haben, als virtuelles Kraftwerk für alle umsetzen und in den breiten Rollout bringen. Und dafür ist die Heartbeat GmbH sozusagen das Unternehmen, das hier auftreten wird.
Das heißt, derjenige, der keine 1,5-Anlage kauft, sondern eine Bestandsanlage hat, der würde dann sozusagen direkt mit Heartbeat AI was zu tun haben. Die anderen haben nach wie vor mit 1,5 zu tun.
Genau so ist es. Aber Sie müssen sich das natürlich trotzdem, also können sich das so vorstellen, dass auch ein Kunde, der bei uns jetzt Hardware erwirbt und einmal das sozusagen das gesamte Paket, wir denken das ja immer ganzheitlich, ne? Das heißt, bei uns kauft man nicht zum Beispiel eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe, sondern man kauft ein Energiesystem, ein Gesamtkonzept. Und das wird natürlich abgewickelt, einmal gegenüber dem Kunden, alles aus einer Hand. Aber ja, bei der Optimierung sozusagen steckt dann unsere Heartbeat GmbH dahinter.
Jetzt in der Planung dieses Podcasts, da ist ja ein politisches Ereignis sozusagen nicht dazwischen gekommen, kann man nicht sagen, aber ist bekannt geworden, nämlich, dass wir eine Bundestagswahl haben werden im Februar. Gehen wir mal kurz ins Politische zum Abschluss dieses Podcasts. Was erhoffen Sie sich von der nächsten Bundesregierung in Sachen Photovoltaik?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel von der Politik. Es gibt aber ein paar Dinge, die sind ganz entscheidend. Und die gute Nachricht ist, die kosten noch nicht mal besonders viel Geld. Das heißt, gerade wenn man sich jetzt so die klassische Photovoltaik- und auch Speicherbranche in der Historie anguckt, dann war sehr lange dominant das Thema Förderung, ne? In irgendeiner Form, in Deutschland ist es natürlich vor allem über das EEG passiert, aber sozusagen dieses Thema, wie kann ich den Bau von einer Solaranlage und einem Speicher irgendwie finanziell unterstützen? Ich glaube, dieses Thema ist deutlich in den Hintergrund getreten aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Und ich glaube auch, dass die Branche jetzt erwachsen werden muss und sozusagen aus diesem weichen Bett des EEGs dann auch rausklettern muss. Aber damit das erfolgreich und funktioniert und auch skalierbar ist, wir haben es vorhin schon an ein paar Stellen angesprochen, da gibt es noch so ein paar Hürden, die das Ganze relativ komplex machen. Das eine ist zum Beispiel dieses Thema, wie mache ich es einfacher, den Speicher ins Netz entladen zu können, aber eben vor allem, wie vereinfachen wir die Prozesse rund um den Smart Meter, um die Direktvermarktung so, dass auch für den Kunden nicht zum Beispiel lange Wartezeiten entstehen. Ne? Also müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie Kunden in Direktvermarktung wechseln, dann braucht man eine sogenannte Einspeisemarktlokation, die muss vom Netzbetreiber vergeben werden. Und da gibt es Netzbetreiber, die lassen sich da einfach 4-5 Monate für Zeit. Und das geht halt nicht. Ne? Das heißt, was unsere politischen Kernforderungen beziehen sich eigentlich fast ausschließlich auf energiewirtschaftliche Prozesse, ne? Abbau von Bürokratie und auch ein stärkeres in die Pflicht nehmen der Verteilnetzbetreiber, wenn es um das Einhalten von ganz einfachen Fristen geht, um eben schneller mehr Smart Meter in die Breite zu bekommen, hier vielleicht auch noch Dinge einfacher zu machen und die Möglichkeiten, die der Energiemarkt uns bietet, dann eben auch effizient und in einer breiten Masse ausbauen zu können.
Ich sehe jetzt schon so ein bisschen, wir haben ja auch unter den Lesern viele kleinere Installationsbetriebe, die sich jetzt natürlich fragen, wenn man das alles machen will, was Sie ja jetzt auch in dem Podcast geschildert haben, womit man dann ja im Prinzip genauso viel oder fast genauso viel oder ungefähr so viel erwirtschaften kann mit dem Solarstrom wie mit der Einspeisevergütung. Die können das ja im Augenblick noch nicht. Denken Sie, dass es dann auch Dienstleister für die gibt, die mit anbieten können, dass die auch weiter gut Solaranlagen bauen können?
Also ich glaube, dass sozusagen einmal diese Herangehensweise halte ich für ein bisschen gefährlich. Ich verstehe, wo das herkommt. Aber wenn man sagt, Achtung, ohne sozusagen diese Förderung können wir nicht mehr so viele Solaranlagen bauen. Das wird einfach an der Realität scheitern. Ne? Also ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass das einfach so weitergehen wird. Und ich glaube sozusagen, wie kann man die Zugangshürden senken? Naja, eben indem man die Dinge wie zum Beispiel den Direktvermarktungsprozess halt ein bisschen einfacher gestaltet, dass hier die Marktbarrieren nicht so hoch sind. Und das andere ist, und das ist schon auch ein Punkt, von dem wir herkommen, ne, dass wir eben sagen, das ist einer der Gründe, warum wir auch die Plattform öffnen möchten, dass wir eben sagen, wir möchten das nicht nur unseren eigenen Kunden anbieten, sondern wir sehen einfach einen großen Bedarf und auch eine große Nachfrage über unseren eigenen Kundenkreis hinaus. Und am Ende des Tages, das klingt immer so ein bisschen, sehr, sehr, sehr groß und vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber ich glaube, dass sozusagen tatsächlich an dem Gelingen der Energiewende hängt nicht zwangsläufig daran, ob wir das schaffen, noch mehr PV-Anlagen zu bauen. Das ist eine Komponente, sondern was viel wichtiger sein wird und jedes Jahr wichtiger wird mit dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien, ist es, schaffen wir es, diesen Strom dann zu verbrauchen, wenn er da ist. Ne? Und das wird ein ganz, ganz fundamentaler Change sein, der uns allen bevorsteht. Und das ist die Herausforderung, die wir meistern müssen. Und wir hoffen, dass wir mit der Öffnung von Heartbeat AI sozusagen für alle im nächsten Jahr da ein ordentliches Stück beitragen können.
Okay. Vielen, vielen Dank, Herr Schall, für den jetzt doch ein bisschen längeren Podcast. Aber ich glaube, das war interessant genug, dass man da auch bis zum Ende zuhören kann. Hoffe ich, die Hörer, die bisher zugehört haben, haben es jedenfalls geschafft.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Fuß.
Vielen Dank. Das war Yannick Schall, Chief Product Officer und Mitgründer von 1,5 Grad. Und wir haben über das virtuelle Kraftwerk von 1,5 Grad, dem Initiativpartner unseres Podcasts, gesprochen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, liken Sie ihn doch gerne auf den entsprechenden Plattformen. Sie können uns auch Kommentare dazu schicken an podcast@pv-magazine.com Und Sie, falls Sie unsere Webseite nicht kennen, die finden Sie unter www.pv-magazine.de und da können Sie auch unseren kostenlosen täglichen Newsletter bestellen. Sie können auch unsere Magazinausgaben pro Jahr Magazinausgaben kaufen, die können Sie für ermäßigt kaufen, wenn Sie bis hierher durchgehört haben, den Podcast, nämlich indem Sie im Shop den Code PODCAST10 eingeben. Ich hatte es schon gesagt, in der Juni-Ausgabe hatten wir einen großen Schwerpunkt zum Thema Energiemanagement und da haben wir auch ganz lange die dynamischen Tarife erklärt und was man damit verdienen kann. Und ein Tipp, wenn man jetzt abonniert, kann man nämlich auch die alten Ausgaben lesen. Die neue Ausgabe, die hat zum Beispiel einen Schwerpunkt Wallboxen und einen Schwerpunkt Verteilnetze. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.